Moin zurück hier bei 90 Plus On Air und es ist immer noch Deadline Day. Wir haben noch gute 2 Stunden jetzt, wo ich es gerade aufnehme, bis zum Schluss in der Bundesliga. Aber dann geht es ja hier auch noch kräftig weiter mit den internationalen Ligen. England, Frankreich, Italien, Türkei, das haben wir alles noch im Angebot. Jetzt aber nochmal der Blick auf die Bundesliga, weil es da ja in den Endspurt geht. Wir wollen nochmal ein bisschen den Blick auf Borussia Mönchengladbach und den HSV werfen. Da hat sich ja bis jetzt so einer der spektakuläreren Sachen am heutigen Tag angebahnt. Und erstmal habe ich hier Christian Straßburger von Rot-Weiß Oberhausen, ist da Stadionsprecher und auch Pressesprecher, genauso wie Leiter der Presse- und Kommunikationsabteilung. Und ja, er wird uns jetzt hier mal eine Einschätzung zu seiner Borussia, zu seinem Lieblingsverein geben. Und vielleicht macht die Borussia noch was. Christian, was denkst du, ist da noch geplant?
Ja, also Mönchengladbach macht mit Sicherheit nichts mehr auf dem Transfermarkt. Da kennt man einfach Max Eberl. Der ist einfach für mich und ich denke auch für ganz viele andere der erfolgreichste und auch der beste Manager momentan in der Bundesliga. Der ist mit Sicherheit jetzt schon, gerade wo heute der Deadline-Day ist, ist er jetzt schon unterwegs für die nächste Saison, um da schon den ein oder anderen Schnapper zu machen, wenn ich das mal so sagen kann. Max Eberl ist einfach, glaube ich, super aufgestellt, hat ja noch Steffen Korrell als Teammanager, hat eine super Scouting-Abteilung und hat ja jetzt auch wirklich junge Talente noch dazugeholt und Deals wirklich vorher fix gemacht oder auch Angebote ablehnen können, was zum Beispiel der Hout angeht, den er dann gehalten hat. Ich bin super zufrieden mit der Mannschaft von Mönchengladbach. Das sieht man ja auch. Ersten 4 Pflichtspiele gewonnen und das wirklich souverän. Young Boys Bern in der Champions League. Da war mir ein bisschen, ja, ich war unsicher vorher. Was die dann gezeigt haben, das war einfach nur überragend, dass man sich jetzt für die Champions League qualifizieren konnte und so eine Top-Gruppe hat mit Barcelona, wenn man in Celtic, in Glasgow spielen kann. Also es werden wirklich Festtage im Borussia-Park oder dann auch auswärts für die Borussia-Fans. Ich bin sehr optimistisch, was die Saison angeht. Ich sehe vorne einen Raphael, der trotz seines mittlerweile 31 Jahre wirklich in der Form seines Lebens ist, da super harmoniert mit Stindl, wenn Hahn noch dazukommt, dann das Mittelfeld mit Kramer, Strobel, der einfach überzeugt bis jetzt, Nico Elvedi mit seinen jungen Jahren macht das sensationell und ja, also ich sehe dieser Saison wirklich sehr positiv entgegen, freue mich auf die nächsten Spiele, freue mich auf die Feiertage in der Champions League. Und kann mir vorstellen, dass Mönchengladbach in dieser Saison soweit ist, vielleicht sogar dann um diesen zweiten Platz zu spielen, weil der erste scheint ja erneut vergeben zu sein. Ich bin sehr gespannt und Grüße in eure Deadline-Day-Runde da bei eurem schönen 90-Plus-Sender.
Auch noch mit dabei in der Runde ist der Patrick Berger von der Hamburger Morgenpost. Ihr findet ihn auf Twitter @berger_pj. Und ja, sein Hauptgebiet ist der HSV und darüber wollen wir natürlich jetzt auch reden. Moin Patrick und danke, dass es geklappt hat.
Moin Moin, hallo und schönen guten Tag aus Timmendorf.
Ja, ist ja heute Testspiel, ne? Genau. Wir wollen über den HSV reden. Die Transferaktivität ist ja in den letzten Jahren immer so gewesen, dass am letzten Tag viele Transfers des Hamburger Sportvereins getätigt worden sind. So auch dieses Jahr. Douglas Santos von Mineiro ist im Anflug. Was kannst du uns da schon verraten?
Ja, also ich war ja heute, bevor ich den Weg hierher zum Testspiel nach Timmendorf auf mich genommen habe, vor Ort am Volkspark, war auch heute Morgen im UKE Athletikum, also dort, wo die Medizinchecks vollzogen werden. Douglas Santos selbstverständlich ist seit gestern schon in Hamburg, ist mit dem Flieger angekommen, mit seiner Ehefrau, mit seinem Papa und war heute Morgen schon pünktlich um 9 Uhr im Athletikum und hat sich da von Dr. Götz Welsch durchchecken lassen, ist dann gegen 14:45 dann erstmals in seine neue Heimspielstätte in den Volkspark gefahren, wurde da auch schon von mir gesichtet. Und der Transfer, der soll jetzt in den nächsten Minuten, Stunden natürlich schnellstens über die Bühne gehen.
Ja, du sagst gerade pünktlich, hast es auch ein bisschen betont für einen Brasilianer. Ist es vielleicht dann auch mal ein Glücksgriff jetzt mal wieder beim HSV? Also Thiago Neves damals war ja eher nicht so der Olympia-Einkauf. Wie schätzt du ihn ein? Also was weißt du über ihn?
Also ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, ist es der 10. Brasilianer, den wir jetzt beim HSV sehen. Klar, ja. Mit Ailton, natürlich auch mit Mit Zé Roberto hat man auch Brasilianer gehabt, mit denen man in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht hat. Klar, Silva, auch Neves sind da Negativbeispiele. Ich denke, ihr werdet ihn auch verfolgt haben, genauso wie ich bei den Olympischen Spielen, wo er ja überragend im Finale die Goldmedaille geholt hat, 120 Minuten auch gespielt hat gegen Deutschland. In den Spielen habe ich ihn natürlich auch verfolgt. Da hat er das echt ordentlich gemacht auf der linken Seite. Ich würde das Ganze aber ein bisschen mit Vorsicht begutachten und sehen, weil das auch nicht wirkliche Gradmesser waren in den Spielen. Ne? Das erste richtige Spiel war dann eigentlich das Finale gegen Deutschland. Die 5 Spiele, die er davor dann auch gemacht hat mit der brasilianischen Olympia-Auswahl, die kann man nicht wirklich bewerten, aber ich denke, man kann natürlich jetzt wieder sagen, und das wird bestimmt auch kommen von den Fans, klar, Kühne und der HSV wird damit Geld voll geschmissen, aber man muss erstmal was draus machen. Ich finde das sehr sinnvoll, da einen 22-Jährigen zu holen, also keinen fertigen Spieler, jemanden, auf den man für die nächste Zeit setzen kann. Er soll ja bis 2020 dann hier in Hamburg sein. Rund 10 Millionen kosten. Hab mich auch länger mit ihm über Wolfgang Mayer, das ist der Brasilien-Experte, unterhalten, der da ganz klar gesagt hat, wovon sich Santos unterscheidet. Das ist eben, dass er nicht wie verrückt diesen Offensivdrang hat und da gibt es ja immer mal diese berühmten Ausflüge der Brasilianer nach vorne ohne Plan. Also Lucio. Sein Hauptziel, sein Hauptspiel ist es, erstmal solide hinten stehen. Er ist zweikampfstark, er ist dribbelstark und natürlich erhofft man sich das eben auch beim HSV, dass man dann einen starken linken Mann hat hinter Philipp Kostic, um da die volle Offensive dann eben auch auszuspielen. Also ich sehe den Transfer als durchaus sinnvoll.
Ja, vor allen Dingen, weil man ja auch auf der Position einen Matthias Ostrzolek nur hat, ohne Konkurrenz und der ja auch wirklich nicht so wirklich bewiesen hat, dass er da eine feste Größe ist. Also denkst du, er wird das Spiel dann wirklich bereichern, richtig?
Ja, das denke ich auch. Also klar, Matthias Ostrzolek hat jetzt lang genug seine Chance in Hamburg bekommen und ich finde, die Spiele, die kann man tatsächlich an der Hand abzählen. Leider muss man sagen, die Matthias Ostrzolek da wirklich gut bestritten und gut gespielt hat. Das hat man jetzt auch wieder im Auftaktspiel gegen Ingolstadt gesehen, dass da viele, viele Fehler und auch Abstimmungsfehler waren. Also klar, es tut auf jeden Fall gut, Konkurrenzkampf in der Mannschaft. Und ich hoffe mal, ich gehe davon aus, dass Santos da auf der linken Seite demnächst für Wind sorgen wird.
Holt der HSV auch noch einen Innenverteidiger? Das war ja auch so ein bisschen in den Medien.
Das ist auch ein Thema, wo wir uns natürlich jetzt den ganzen Tag über rangesetzt haben. Also nach unseren Informationen soll es da Gespräche mit 2 Innenverteidigern geben.
Ja.
Mit einem vor allen Dingen, der aus dem Ausland kommt und ein U-Nationalspieler ist. Weitere Infos haben wir dazu selbst aber auch noch nicht. Aber beim HSV hat man in den letzten Tagen auch in Person von Dietmar Beiersdorfer ganz klar gesagt, dass man da nichts überstürzen möchte und das auch Sinn machen wird und soll. Also Mondpreise wird man dafür einen Innenverteidiger nicht zahlen, aber rechne die Chancen so 50-50 ein, dass da jetzt tatsächlich noch was passiert in den nächsten Stunden.
Apropos Mondpreise, für Santos wird ein Gesamtpaket von 10 Millionen ausgerufen, also 7 Millionen Ablöse und 3 Gehalt, oder wie setzt sich das zusammen?
Nee, also es ist so, 10 Millionen ist die Gesamtsumme. Davon sollen nach unseren Informationen 7 an Atletico Mineiro gehen.
Ah, ach so.
3 werden da an Berater aufgeteilt und die Gehaltsforderungen und Wünsche von der Beraterseite, die waren nach unserem Erkenntnisstand so, dass der Spieler um die 1,2 Millionen netto an Gehalt haben möchte. Wo man sich dann letztlich trifft, kann ich auch nicht wirklich sagen. Da sind 2 Berater vor Ort gewesen, sind zurzeit immer noch im Stadion mit Dietmar Beiersdorfer und die werden darüber selbstverständlich verhandeln.
Genau. Was sagst du eigentlich dazu? Also, ich habe es gerade in der Einleitung schon oder in der Begrüßung von dir ein bisschen angesprochen. HSV Last-Minute-Transfers, das war in den letzten Jahren so häufig so. Ich habe das auch mal in meinem Blog thematisiert, dass es ja so sogenannte Panikkäufe fast sind und ohne Eingewöhnung so ein bisschen halte ich das immer für schwierig, aber war es beim HSV vielleicht nicht anders möglich oder wie stehst du generell zu diesen Last-Minute-Transfers am Deadline-Day?
Klar, es klingt natürlich immer nach einem Last-Minute-Transfer, wenn man sowas dann auf Last-Minute oder am letzten Tag dann eben fix macht, aber der HSV hat sich das sehr wohl überlegt. Also Bruno Labbadia hat ja auch klar gesagt, ich bin kein Freund von Last-Minute-Transfers, das sieht natürlich nach außen dann so aus, aber ein wirklicher Last-Minute-Transfer ist es insofern nicht, weil man seit letzten Freitag schon, also Dietmar Beiersdorfer war ja ohnehin vor Ort, auch bei dem Olympiafinale, hat da schon losen Kontakt aufgenommen und seit Freitag ist man intensiv im Gespräch mit dem Spieler. Also es sind jetzt 6, fast 7 Tage, die man da schon oder in denen man großes Interesse signalisiert hat. Also ein wirklicher Last-Minute-Transfer insofern ist es dann nicht. Klar, weil er jetzt auf den letzten Drücker dann irgendwie nicht doch verpflichtet wird. Das wäre so das Einzige, was man zu dem Thema dann sagen kann. Ja, aber sonst klar, wir haben darüber auch gestern länger mit Kleber Reich, dem anderen Brasilianer, gesprochen, der ja auch so eine Art Last-Minute-Transfer war.
Ja, super, wir bleiben da auf jeden Fall am Ball. Was beim HSV noch so passiert, da versprechen wir uns natürlich vielleicht noch den Innenverteidiger und ich denke dann auch die offizielle Vorstellung von Santos. Danke, Patrick, und ja, viel Spaß gleich beim Testspiel.
Sehr gerne, danke, danke.
Wir machen dann nach dem HSV direkt weiter in der Bundesliga und gehen rüber zum FC Bayern und ja, auch so ein Hauch von SV Werder Bremen. Bei mir habe ich dafür den bekannten Blog FC Blog in. Moin. Und ja, wir wollen ein bisschen über Serge Gnabry reden. Da gab es ja einiges Kurioses, ne?
Ja, das war für uns ein recht unterhaltsamer Abschluss des FC Bayern Transfer-Sommers, weil wir selber gerätselt haben, sind wir involviert oder nicht. Gestern hat einer der FC Bayern-Mitarbeiter am späten Nachmittag ein hübsches Popcorn-GIF getwittert, sodass klar war, da sind wir nicht wirklich mit involviert oder jedenfalls nicht so, wie es berichtet worden ist.
Ja.
War ganz lustig.
Was ist denn jetzt eigentlich wirklich dran an Gnabry, Bayern, Bremen? Also da steigt man ja wirklich nicht mehr so ganz durch.
Richtig. Also insofern will ich da auch kein abschließendes Urteil abgeben, sondern warte noch ein, zwei Tage, wie der wie Kicker reagiert auf die Behauptung von Bremen, dass da nichts mit einem anderen Verein vereinbart sei. Eine Möglichkeit ist ja auch, dass es eine Ausstiegsklausel gibt. Insofern lassen wir uns überraschen.
Ja, könnte
von
was.
Von der Position her als Stürmer oder Mittelstürmer oder Außenstürmer hätte es durchaus sinnvoll sein können. Aber ja, das werden wir sehen.
Bleibt abzuwarten, genau. Was könnte denn beim FC Bayern vielleicht noch auf der Abgabenseite passieren? Ich meine, man hat jetzt eigentlich relativ viele Verletzte. Ob da sich noch was tut, ist ja auch dann fraglich, oder?
Unwahrscheinlich. Also das ging, glaube ich, nie darum, unbedingt jemanden abzugeben, außer diejenigen, die weg wollten, wie das bei Benatia der Fall ist, der nun auch nicht mehr da ist, beziehungsweise zunächst als Leihspieler nicht mehr da ist. Gaudino ist ja auch nur ausgeliehen zunächst und wichtiger war eher, wen wir dazu bekommen haben, beziehungsweise wen wir nicht bekommen haben.
Ja, wen meinst du damit?
Naja, also wenn wir uns anschauen, welche Spieler in den letzten ein, zwei Jahren im Gespräch waren, wie Gündogan und Sané, dann sind beide zu Pep gegangen. Aber da Pep nicht mehr beim FC Bayern ist, ja, sind sie nun nach England gegangen, zu Manchester City.
England darf vielleicht auch
was
noch ein bisschen...
Niederlage ist für den FC Bayern wie auch für die Bundesliga insgesamt.
Genau, also England dann doch noch den Schritt voraus, vor sogar dem FC Bayern, würdest du sagen?
So pauschal würde ich das nicht sagen. Also wenn wir jetzt zwei, drei Jahre zurückdenken, mit dem Engagement für Pep war für mich das Signal gegeben, wir wollen weg vom reinen, wir begnügen uns, die deutsche Nummer eins zu sein und ein bisschen in Europa mitzumischen bis Viertelfinale und vielleicht mal ein bisschen mehr, sondern ganz oben mit dabei zu sein. Und das heißt, ist in den drei Jahren gelungen und ist natürlich die Frage, wenn Pep geht, etablieren wir uns auf diesem hohen Niveau oder geht das jetzt abrupt wieder bergab, weil die Spieler jetzt eher Richtung England gehen, wo das ganz große Geld zu bekommen ist, oder schaffen wir es trotz Peps Abgang weiterhin einen super Trainer zu verpflichten und die wichtigsten Spieler zu halten und noch wichtige, spannende Spieler zu bekommen. Und in allen drei Punkten sieht es extrem gut aus. Wir haben mit Ancelotti einen Meistermacher und Champions League-Macher gewonnen, der extrem gut mit Spielern und Vereinsverantwortlichen kann. Wir haben mit Boateng, Müller, Alaba, Martinez extrem wichtige Spieler behalten. Auch mit Thiago, der noch bevor Ancelotti bekannt wurde, verlängert hat, als aber schon noch nicht klar war, ob Pep bleibt. Also das sind so Zeichen, die eben zum Beispiel ganz anders als beim BVB gezeigt haben. Wir sind in der Lage, unseren Superverein mit den Superleuten zusammenzuhalten Und wenn wir sehen, wer dazugekommen ist mit Hummels zum Beispiel, sind wir auch in der Lage, noch extrem interessante Spieler zu bekommen.
Ja, das wird dann bestimmt spannend zu sehen sein. Danke für deine Einschätzung zum FC Bayern, zum Gnabry-Wirrwarr, und freut uns, dass es geklappt hat.
Ja, schönen Tag noch und besten Dank für die Anfrage.
Wir sind mittendrin im Deadline Day und wir haben jetzt einen ganz besonderen Gast hier verpflichtet. Das ist Pit Gottschalk von der Funke Mediengruppe, ist da der Chef, sage ich einfach mal. Ihr findet ihn auch auf Twitter, @PitGottschalk, alles klein geschrieben. Moin und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, vor allem mir gefiel die Formulierung so gut, dass ich verpflichtet worden bin. Am letzten Tag der Transferperiode sah das schon fast so aus, als würde ich den Verein wechseln. Ist ja nicht unmöglich, aber dann hätte ich tatsächlich auch gern die Ablösesumme gewusst. Wahrscheinlich wäre ich nur eine Leihgabe geworden.
Ja, genau. Für 17 bis 17, 15 wurden Sie jetzt hier ausgeliehen. Und dann können wir ein bisschen reden über den Deadline Day. Wir haben auch gerade schon in dem Bundesliga-Update, ja, so den BVB angerissen, FC Schalke. Also da sind wir so zu dem Entschluss gekommen, dass bei Dortmund ja nicht mehr ganz so viel passieren wird und auch gar nicht mehr so muss. Wie sehen Sie das?
Naja, also bei denen ist ja schon eine Menge passiert, übrigens genauso wie bei Schalke 04, und zwar mit einer ganz unterschiedlichen Strategie. Und das finde ich das Spannende im Ruhrgebiet, dass die beiden großen Clubs aus dem Pott ganz anders an die Transfers herangegangen sind. Die Dortmunder waren ja aus einem ganz anderen Grund im Zugzwang. Sie hatten wichtige Spieler verloren, ne? Ich sage jetzt mal Hummels, Gündogan, Mkhitaryan, und hatten plötzlich unglaublich viel Geld. Und das Problem ist, wenn man so wichtige Spieler abgibt, dass die verbleibenden Spieler plötzlich sehr unruhig werden, weil sie plötzlich ihre eigenen Ziele in Gefahr sehen. Jetzt nicht nur sportliche Ziele, sondern auch finanzielle Ziele. Nämlich, wenn eine Mannschaft nicht oben drin spielt, dann verdient diese Stars halt auch weniger, weil die ja leistungsdotierte Verträge haben.
Ja.
Und deswegen war Dortmund im Zugzwang, diesem verbleibenden Duo, zum Beispiel mit Reus und Aubameyang, gutes Personal an die Seite zu stellen. Dieses Prinzip können wir auch bei Wolfsburg beobachten, wo der Draxler ziemlich wechselwillig wurde, weil halt wichtige Spieler weggegangen sind. Und auf einmal hat man den Gomez aus der Tasche gezaubert, dass er dort spielt. Und das ist dann ein gutes Argument für Draxler, seine Wechselwilligkeit auch ein wenig zurückzuschauen. Aber zurück zu Dortmund. Die hatten plötzlich über 120 Millionen, wie man so hört, auf der hohen Kante und mussten investieren, haben viele junge Spieler geholt. Das ist gut. Die haben Potenzial. Aber man weiß ja bei so jungen Spielern noch nicht, ich sage jetzt mal Dembele, ob er schon in der Lage ist, in der Bundesliga mitzuhalten. Ja, das ist er, das kann er. Aber auch über so eine lange Strecke mit der Belastung der Champions League, mit der Belastung der Bundesliga, DFB-Pokal gar nicht zu sprechen. Und deswegen war das natürlich eine Rieseninvestition, sowohl Götze wie auch Schürrle zu holen und dann dieses magische Dreieck plus Aubameyang jetzt aufzustellen. Also mit Götze, Reus und Schürrle und davor dann Aubameyang im Sturm. Das wird schon sehr spannend. Ne? Die Schalke dagegen ganz anders. Die haben erstmal eine Schwächeanalyse vorgenommen, haben gesehen, was können wir machen, haben 10 Spieler weggeschickt oder mussten gehen lassen. Der Königstransfer natürlich mit Sané, 50 Millionen, wer natürlich einen Jugendspieler so teuer verkaufen kann, der hat seine Kriegskasse gefüllt, und mit dieser Kriegskasse ist der neue Manager Christian Heidel hingegangen und hat dem neuen Trainer Markus Weinzierl eine Mannschaft hingestellt, die wahrscheinlich im defensiven Mittelfeld etwas kräftiger aufgestellt ist, mehr Biss zeigen kann und natürlich vorne im Sturm dann auch mehr Schlagkraft entwickeln muss, damit das nicht alles am Hund da hängen bleibt. Embolo halte ich für den, nicht nur für den teuersten, sondern auch für den wichtigsten Transfer. Der muss halt seine 10 bis 15 Tore die Saison schießen, damit Schalke auch da die Ziele erreicht. Also man sieht, total spannend, beide großen Clubs im Umbruch. Ich bin total in Vorfreude auf die Saison, weil ich natürlich sehen will, ob die beiden Trainer beim BVB Thomas Tuchel, bei Schalke 04 Markus Weinzierl das hinbekommen oder wie schnell sie es hinbekommen, eine schlagfertige Truppe aus wirklich guten Einzelkönnern aufzustellen.
Ja, das wird sicherlich spannend zu sehen sein. Apropos Vorfreude bzw. Freude, wie geht man denn eigentlich oder wie gehen Sie vielleicht auch in diesen Deadline-Day? Was halten Sie überhaupt davon?
Also diese Riesenaufregung, die ich überall sehe und auch, übrigens auch bei 90 plus, ja, die sehe ich immer mit einem gewissen Amüsement, weil ich nicht derjenige bin, der jetzt jedem kleinsten Transfer hinterherläuft, dass ich sage, so, das muss man jetzt unbedingt wissen, sondern ich schaue immer auf die Gesamtkonzeption. Das ist wie so ein Puzzlespiel. Mich interessiert nicht der einzelne Stein, sondern ich schaue immer nach, wie verhält sich dieser Stein zu den anderen und welches Bild ergibt sich daraus. Ich schaue dann auf meiner Lieblingswebsite dann an einem solchen Tag, nämlich transfermarkt.de nach und schaue, wie sich das da entwickelt und ich staune manchmal, wie viel Geld man inzwischen für, wie ich sage, durchschnittliche Fußballspieler ausgibt. Ja, das amüsiert mich. Ich sehe dann, welche Aufregungen dann um diese Spieler entstehen. Ist jetzt der Navri, der zu Werder Bremen heute gewechselt ist, ist er schon wirklich, sag mal, die Lösung aller Probleme, dass er dem Trainer auch den Kopf rettet nach dem schlechten Start von Werder Bremen? Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht schon fast. Ja, aber es wird getan, als wäre er der Heilsbringer. Und das verfolge ich relativ entspannt und bilde mir dann, wenn tatsächlich die Deadline überschritten ist und manchmal kommt man ja einige Zeit dahinter erst, dass da noch ein Transfer getätigt worden ist, weil er noch bestätigt werden muss. Und dann gucke ich nach, stimmt das Gesamtbild dieser Mannschaft? Macht das Sinn? Ist das alles ausgewogen? Hat man vielleicht ein Ungewicht drin? Gibt es einen Verlierer bei diesem Transfergerangel? Hat einer zu viel bezahlt? Ich nehme da nur mal ein Beispiel. Als der Transfer von Mats Hummels feststand, 35 Millionen für einen Mann, dessen Vertrag in einem Jahr eh ausgelaufen wäre, und also er ablösefrei hätte zu Bayern München wechseln können, ist definitiv 10 Millionen Euro zu viel. Genauso wie bei Mustafi mit 41 Millionen zu Arsenal London gewechselt. Daran kann man sehen, dass Verteidiger momentan sehr, sehr beliebt sind und überteuerte Preise bezahlt werden. Weil es gibt ja keine Erklärung dafür, warum Götze in umgekehrter Richtung 10 Millionen weniger kostet als Mats Hummels. Insofern gucke ich mir das alles so an und bin ganz entspannt und ärgere mich allenfalls darüber, dass die Sonderhefte, die wir alle zu lesen bekommen haben, vom Kicker und von Sportbild, längst nicht mehr aktuell sind, weil das alles überholt ist.
Ja, das ist natürlich richtig. Das ist ja jetzt so ein bisschen die persönliche Sichtweise von Ihnen. Wie muss man vielleicht das Ganze aus journalistischer Sicht sehen? Also wo sind da die Ansatzpunkte? Auch so ein bisschen Ausgewogenheit des Kaders? Oder wo muss man da vielleicht auch ein bisschen nach der Sensation streben?
Ja, schon nach der Sensation streben. Wenn dort ein neuer Spieler kommt zu Schalke 04, den ja die wenigsten kennen, und jetzt versuche ich mal, ihn richtig auszusprechen. Konoplyanka, ja?
Ja, das passt.
Ich bin schon auf dem P oder auf dem L linkt, ja, aber es klang, glaube ich, ganz gut, ne? Konoplyanka.
Konoplyanka, ja, genau.
Den haben ja die wenigsten Fans, wenn man ehrlich ist, verfolgt. Vielleicht in den Europapokalspielen mit Sevilla, ja, das mag sein, aber niemand sieht ihn ja regelmäßig in der Liga. So, wenn dieser Spieler jetzt zu Schalke 04 wechselt, ja, links außen auf Leihbasis, dann möchten die Leser in allererster Linie wissen, was ist das für ein Kerl? Was hat er bisher geleistet? Wie viel Potenzial hat er? Und das heißt dann in diesem Fall, inwiefern bringt er Schalke 04 weiter? Das ist dann die Storys, an denen wir arbeiten. Und das geht dann jedes Mal so, wenn ein Transfer mehr ist als nur so ein Durchschnittstransfer. Das heißt, wenn er zweistellig wird oder das Gehalt womöglich etwas höher ist, dann weiß man schon, der hat einen gewissen Wert, dieser Spieler. Und dann schauen wir genau nach, was das für einer ist. Bei Embolo beispielsweise, den ja auch die wenigsten wirklich aus der Schweiz kannten, da ist nach allem, was man hört, weil ein Star wird es auf Schalke. Wenn es alles normal läuft, wird das ein Riesenstar auf Schalke. Und darauf machen wir die Leser dann rein journalistisch aufmerksam. Ja. Und das hat schon etwas auch mit meiner persönlichen Sichtweise zu tun. Als Journalist muss man etwas ausgewogener rangehen, einordnend rangehen. Den Nachrichtenstreaming kriegen Sie doch heute überall von Ihnen, von Transfermarkt dahin. Und dann kommen wir Journalisten und erklären diesen Transfermarkt, ordnen ihn ein, bringt er was oder bringt er nichts und bewerten ihn. Das ist das, was man, glaube ich, von uns erwartet.
Genau. Vielleicht ist auch noch interessant die Sichtweise so im Vergleich zu England. Also Deutschland hat sich so ein bisschen am Deadline Day bisher zurückgehalten, also die Bundesliga. Vielleicht wurden die Hausaufgaben da einfach schon gemacht und England brennt immer so ein bisschen durch. Also es wird ganz schön heiß nach 18 Uhr, denke ich, da in der Premier League. Wird es immer ein Unterschied bleiben zwischen der Bundesliga und der Premier League in der Hinsicht?
Ja, der Unterschied zwischen Premier League und Bundesliga bleibt bestehen. Das ist die Nummer 1 und die Nummer 2 bei den TV-Verträgen in Europa. Und die Bundesliga wird da nie rankommen. Bei der Premier League ist es halt so, wenn die zum Beispiel um den Sané buhlen, dann feilschen die direkt mit dem Verein und dann geht es nur um 5 Millionen rauf oder 5 Millionen runter in diesen Kategorien. Aber die müssen nicht bis zum letzten Moment warten in der Transferperiode, weil sie auch immer Angst haben, dass ein noch größerer Verein um die Ecke kommt. Deswegen werden diese Megatransfers viel früher gemacht. Und die haben auch die Tradition, mit den Transfers zu Ende zu sein, wenn die Saison losgeht. Und die ist ja losgegangen. Ja. Mustafi war immer so ein bisschen die Ausnahme, aber normalerweise möchte ein Trainer vom ersten Spieltag an mit der Mannschaft arbeiten. Und bei denen ist ja der Trainer gleichzeitig auch der Manager des Vereins. Das macht es halt ein bisschen einfacher. Deswegen muss er allenfalls noch mit den Buchhaltern sich auseinandersetzen, um einen Transfer durchzuziehen. Aber nicht mehr ein Geplänkel zwischen Manager und Trainer. Wen wollen wir und wer ist strategisch der richtige Mann für uns? Man muss sich das so vorstellen in der Bundesliga. Der Trainer, der möchte möglichst schnell Erfolg haben, und ein Manager muss an den Substanzerhalt und Substanzaufbau eines Vereins etwas mittelfristiger denken. Und da gibt es halt diese Spannung darüber, wen verpflichtet man und wen verkauft man. Diese Diskussion ist schneller beendet in England und deswegen wird er schneller gekauft. Außerdem haben die mehr Geld zur Verfügung. Die gucken dann so auf, dass, was hinter dem Komma so passiert.
Vielleicht noch, vielleicht haben Sie ja da Informationen. Was glauben Sie, passiert noch bis 18 Uhr, also wenn überhaupt noch was Spektakuläres passiert? Ich meine, Gnabry war da ja so ein bisschen das, ja, was so für am meisten Aufsehen gesorgt hat.
Ja, das ist eine ganz gefährliche Frage und ich kann mich mit der Antwort unglaublich schnell verbrennen. Mhm. Also, ich wage es mal, ja, und wahrscheinlich werde ich links und rechts überholt mit meiner Spekulation. Ich glaube, spektakuläre Transfers passieren jetzt nicht mehr. Es werden jetzt allenfalls so Transfers passieren, wie ich finde, noch sehr überraschend, so auf den letzten Drücker, von Papadopoulos von Bayer Leverkusen nach Leipzig. Ich habe noch am Sonntag mit Rudi Völler zusammengesessen in München und erzählte ihm auch, dass der Rangnick noch Interesse an einem Innenverteidiger hat. Also entweder war er ein wunderbarer Pokerspieler und hat sich nichts anmerken lassen, oder es war zu dem Zeitpunkt noch kein Thema. Aber das ist zum Beispiel noch, wie ich finde, ein sensationeller Transfer. Papadopoulos, den wir ja von Schalke 04 noch kennen, dass er dann doch noch zum Aufsteiger geht, fand ich zum Beispiel schon sehr überraschend. In dieser Kategorie erwarte ich seit dem Gnabry-Transfer heute eigentlich nichts mehr. Aber es werden noch etwas kleinere Transfer mit Sicherheit passieren. Wir erinnern uns, es passieren auch schon mal so Dinge, dass so ein Fax 5 Minuten zu spät losgeschickt wird und dann kann der Torwart nicht von dem einen Land in den anderen wechseln, ein Weltklasse-Torwart. Das wäre so ein Weltklasse-Transfer noch gewesen in letzter Drücke. Ja, Gia war das. Gia. Und aber eigentlich erwartet es jetzt nicht mehr, weil es steht jetzt alles.
Ja, damit hat der HSV mit dem kaputten Fax, hat der HSV ja auch ein paar Erfahrungen. Da hat sich ja auch ein bisschen was getan mit den Paniktransfers, sage ich es immer. Ja, vielen Dank für die Einschätzungen und das Ganze auch mal ein bisschen aus einer anderen Sichtweise erklärt, ja. Also mal eine ganz andere Herangehensweise vielleicht für den Fan, der das so gar nicht mitbekommt, sondern einfach nur die nackten Fakten quasi bekommt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir machen natürlich hier weiter.
Wunderbar, ich danke sehr und hat viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Super. Zum guten Abschluss der Bundesliga, also wir haben ja jetzt gerade auch noch mal von Pitt gehört, etwas, ein paar Einschätzungen zu der Bundesliga und der Premier League. Da gehört aber auch, um dann Schlussstrich zu ziehen, weil während der Aufnahme jetzt hier gerade hat die Kirchenuhr bei Marius geläutet, 18 Uhr Deadline und moin Marius, du bist ja auch wieder jetzt hier in der Redaktion. Alles klar soweit? Was macht die Konzentration?
Ja, die ist noch da. Ich habe gerade eine Pepsi neben mir stehen, das läuft schon.
Ja, und die Finger sind auch schon ein bisschen wund, oder wie sehe ich das?
Ja, auf jeden Fall. Aber es geht schon noch. Ne? Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Man macht es ja gerne. Erstmal auch nochmal, wir wollen dann mal gucken auf die Bundesliga, das mal ein bisschen abrunden. Haben ja schon viel gehört, der HSV, den haben wir auch gerade schon vermittelt mit Patrick, dass da ein bisschen was, ja, durch sein könnte. Marius, bring uns mal auf den neuesten Stand. Hat der HSV jetzt zugeschlagen auf der Linksverteidigerposition oder nicht?
Ja, also der HSV hat es vor einer guten Viertelstunde auf Twitter verkündet, dass der Olympiasieger Douglas Santos von Mineiro kommen wird. Er hat einen Vertrag unterschrieben. Natürlich, ganz der Brasilianer befindet er sich, so wie man gehört hat, am Tindorfer Strand und genießt erstmal Die schöne Lage in Norddeutschland. Ich war da auch schon mal glücklich.
Ist ja auch gutes Wetter gerade, ne? Also
ja, Definitiv. Nee, und dürfte ein Spieler, der den HSV auch weiterbringen dürfte, muss man mal sehen, wie er mit dem Stil in der Bundesliga zurechtkommen wird, auf jeden Fall ein interessanter Mann.
Ja, genau, das sehe ich auch so. BVB, Schalke, Gladbach, haben wir gehört, soll nicht mehr so viel passieren, ist auch nicht mehr passiert. Woanders ist aber ein bisschen was geschehen. Klär uns doch mal auf, was ist da so los in der Bundesliga?
Ja, Wolfsburg hat vor kurzem die Leihe von Philipp Wollscheid bekannt gegeben. Der Innenverteidiger kommt von Stoke City zurück in die Bundesliga. Ja, nach dem Dante-Abgang schon zu Beginn des Sommers, dem Abgang von Naldo, also dem ablösefreien Abgang von Naldo, war da schon noch Bedarf auf der Innenverteidigerposition. Mit Wollscheid kriegt man einen Mann mit Bundesliga-Erfahrung, jetzt auch mit internationaler Erfahrung. Also, ne, und auch relativ kostengünstig, er wird zunächst nur ausgeliehen. Das ist schon eine runde Sache für die Wölfe. Leverkusen hat seinen Kader noch ein wenig entschlackt. Papastathopoulos wird an Leipzig ausgeliehen und Ramalho wird an Mainz 05 ausgeliehen. Mhm. Beide hatten jetzt auch nicht mehr so große Einsatzchancen mit der Verpflichtung von Dragovic, die in den letzten Tagen abgeschlossen wurde.
Ja. Darf ich dich da kurz unterbrechen?
Ja.
Oder beziehungsweise fragen, Leverkusen, war das auch eigentlich vielleicht nötig, weil der Kader war ja schon ganz schön groß in Sachen Konkurrenzkampf, könnte dann auch ein Risiko werden, wenn es dann irgendwann zu groß wird, oder?
Kann schon sein, ja, aber ich glaube, das Risiko nimmt der Roger Schmidt gerne in Kauf, im Sinne, ja, dass natürlich auch die Stimmung in der Mannschaft erhalten bleibt. Und Papastathopoulos, muss man auch bedenken, hat vor drei bis vier Jahren ja noch Angebote im Bereich von 20 Millionen oder so gehabt aus England.
Ja.
Und der er jetzt sportlich eine kleinere Rolle spielen soll, ist, glaube ich, auch mit dem Spieler dann nicht so einfach zu verkraften. Von daher macht es dann im Sinne von der Chemie und der Stimmung in der Mannschaft schon durchaus Sinn.
Jetzt habe ich dich unterbrochen. Was wolltest du noch sagen?
Ja, genau. Der Werder Bremen hat doch endlich, muss man schon sagen, ja, den Transfer oder die Leihe oder was auch immer von Napoli bekannt gegeben.
Unfassbar.
Der Junge trägt auf jeden Fall die Nummer 29 im wird auf jeden Fall eine weitere Offensivoption für Viktor Skripnik sein.
Aber muss Bremen nicht eigentlich auch mal was für die Defensive tun? Ich meine, 0-6 in München, Lotte verloren, das wirkt ja alles nicht ganz so ausgewogen. Wie siehst du das?
Ja, schwierig zu sagen. Einerseits wurden bereits drei Innenverteidiger geholt, mit Sané, Diagne und der dritte Mann war Moisander. Jedenfalls brauchen die auch noch ein bisschen Eingewöhnungszeit. Ich finde eher, das Problem lag in München, vor allem auch im Mittelfeld. Also die Innenverteidiger haben eine Flanke um die andere um die Ohren geschossen bekommen. Und ich finde eher, dass das Problem im Mittelfeld liegt. Also die Raute von Skripnik, ja, oder sagen wir mal, das, was da am Freitag in München war, das war nicht zwingend eine Raute, aber ist für mich nicht mehr gegen die meisten Bundesliga-Systeme zeitgemäß. Und die größten Probleme liegen für mich eher bei Werder im Mittelfeld, weil auch die besten Innenverteidiger nichts ausrichten können, wenn sie quasi unter Dauerbeschuss sind.
Ja, absolut. Aber warum, naja, wir sind nicht Oliver Baumann, der dann dahinter sitzt und die Transfers eintütet. Gab es noch was Spannendes? Weil so viel ist in der Bundesliga nicht passiert.
Ein ganz interessanter Transfer in der zweiten Liga.
Ach.
Also nicht kein permanenter, sondern also noch kein permanenter könnte einer werden.
Ja.
Laie von Carlos Manet von Sporting. Viele wie jedes portugiesische Talent auf den Flügeln als Maia Cristiano bezeichnet.
Ja, okay.
Ist trotzdem ein ganz interessanter Mann. Wird jetzt zunächst ausgeliehen, aber VfB soll auch zunächst wieder eine Kaufoption besitzen. Über die Höhe weiß ich da jetzt noch nichts, aber grundsätzlich ist das ein sehr interessanter Transfer und allen Respekt vor Stuttgart, dass sie diesen Deal über die Bühne gebracht haben.
Ja, aber der war ja auch mal beim HSV im Gespräch, ne?
Ja, beim HSV war im Sommer viel im Gespräch, oder?
Gut, das war ja auch im Winter, da war dann irgendwie zu teuer. Ach ja, keine Ahnung. Aber sonst war es das aus der Bundesliga oder gibt's da noch was?
Nein, das war es jetzt auch im Großen. Also, es ist weiß, sind einige Namen tragen seit heute neue Trikots, aber es war jetzt, sag ich mal, nicht der große Knaller dabei.
Vielleicht ist
es ja Draxler.
Ja, Draxler ist also auch nicht passiert zu PSG. Ist doch in Wolfsburg
geblieben. Zumindest, also es halt deutet nichts darauf hin, es gab keine neuen Wasserstandsmeldungen. Und ja, also das Fenster hat jetzt zu. Ich denke mal, da wird auch nichts passiert sein. Oder zumindest hätte man im Laufe des Tages dann auch nochmal was gehört. Ja, und jetzt ist der arme Julian noch ein Jahr in Wolfsburg oder ein halbes Jahr.
Ja gut, aber er hat ja den lieben Mario an seiner Seite, für den er ja geblieben ist, ne?
Natürlich, ja. Aber ich denke, in der Winterpause könnte das Thema erneut losgehen.
Ja, absolut. Also der wird da auf jeden Fall auf heißen Kohlen sitzen, meiner Meinung nach. Gut, also hoffen wir, dass vielleicht in der Premier League nochmal so ein richtiges Ding dabei ist oder vielleicht auch in der Serie A, vielleicht auch Ligue 1. Und da holen wir doch jetzt einfach mal den Chris rein, oder, würde ich sagen.
So, servus.
Ach, da ist er auch schon quasi mit der Tür in die Angeln geworfen und in den Raum geschmissen. Moin Chris, du bist ja auch Gründer von 90plus. Cool, dass du jetzt auch hier im Studio bist. Alles gut?
Ja, soweit. Stressiger Tag wie jedes Jahr, aber macht doch richtig Spaß, muss man dazu sagen. Und durch das neue Konzept jetzt mit dieser Sendung macht das nochmal doppelt so viel Spaß.
Genau, wir haben gerade so ein bisschen übergeleitet auch. Also FC Blockin vom FC Bayern war ja auch bei uns zu Gast hier im Bundesliga-Rückblick auf den Deadline-Day. Und er hat dann gesagt, dass Bayern so ein bisschen Niederlagen einstecken musste gegen Pep Guardiola und Manchester City. Also im Umkehrschluss auch so ein bisschen gegenüber der Premier League. Und da wollen wir jetzt auch den Blick drauf richten, auf den internationalen Fußball. Fangen wir doch einfach an mit Englands Oberhaus. Also was ist da so die latest rumors oder wie es heißt? Was geht da gerade so ab?
Wie jedes Jahr geht da ziemlich viel ab am Deadline Day. Zunächst einmal die Personalie Moussa Sissoko von Newcastle. Das hat sich ja schon die letzten Wochen angedeutet, dass der Mittelfeldspieler von Newcastle sich verbessern will, erst recht nach dem Abstieg der Magpies. Er hat sich ja des Öfteren ins Schaufenster gestellt und auch öffentlich quasi darum gebettelt, zu Real Madrid zu wechseln, aber es wurde jetzt leider nichts. Stattdessen sind jetzt eher englische Vereine dran. Everton, West Bromwich und Tottenham waren zuletzt die Kandidaten. Nachdem Tottenham aber deutlich zu wenig Geld für Sissoko bot. Newcastle besteht aktuell immer noch auf ca. knapp 40 Millionen Euro. Ist auf einmal Chelsea ins Rennen eingestiegen. Ist jetzt anscheinend wieder etwas ruhiger geworden. Und eben habe ich im Telegraph gelesen, dass jetzt der FC Everton doch nun wieder interessiert ist. Also ich glaube, Moussa Sissoko, mit ihm wird es heute nicht langweilig. Der ist auch schon von der Nationalmannschaft abgereist. Wartet aktuell in Paris auf Neuigkeiten und er hat wahrscheinlich genauso wenig Ahnung wie wir, was seine nächste Station sein wird.
Ja, hoffentlich können wir noch viel über ihn reden, aber da ist auch noch so einer mit ein bisschen Locken, der so ein bisschen für Aufsehen sorgt die letzten Tage, ne?
Genau, ja, also David Lewis, richtig. David Lewis, damit hätten wir wirklich nicht gerechnet. Das war jetzt auch längere Zeit recht ruhig um ihn. Jetzt gab es die ersten Gerüchte um eine mögliche Rückkehr zu Chelsea. Hielten wir eigentlich auch eher für ausgeschlossen, auch nachdem Paris nicht dementierte. Nun sieht es wirklich so aus, als ob David Lewis zu Chelsea zurückkehrt. Soll auch heute Abend, ich glaube um 18 Uhr englischer Zeit, sein Medizincheck absolvieren. Also in einer Stunde ungefähr. Für 40 Millionen Euro, also 10 Millionen weniger, als man ihn damals zu Paris verkauft hat. Wundert mich doch sehr, weil eigentlich passt David Lewis nicht so wirklich ins Anforderungsprofil von Conte. Der ja wirklich auf zuverlässige Verteidiger steht. Und David Lewis, wissen wir ja alle, ist manchmal so ein kleiner Bruder Leichtfuß. Also doch eine überraschende Wende in der Sache.
Ja, vielleicht für ihn, dass er das ein bisschen vorangetrieben hat, weil er ja von dem PSG-Trainer gesagt bekommen hat, dass er nicht mehr ganz so auf ihn baut, der Emery. War da irgendwas dran, meinst du das? Also er hat ja auch nicht gespielt am Anfang, ne?
Richtig, genau. Ja, das wird der Grund gewesen sein. Also David Lewis will sich sicherlich nicht mit einem Platz auf der Bank begnügen. Ja. Der große Gewinner ist natürlich sein Landsmann Marquinhos jetzt bei PSG, der mit Thiago Silva nur die Innenverteidigung bilden wird. Ich denke mal, PSG wird auch recht zufrieden sein, noch eine so hohe Ablöse zu bekommen. David Lewis ist ja jetzt immerhin 30. Und bei Chelsea klingt das so ein bisschen mehr nach, ich will jetzt nicht sagen Verzweiflungstat, das wäre übertrieben, aber die haben ja noch wirklich einen Innenverteidiger gesucht und viel mehr hat der Markt ja jetzt auch nicht hergegeben. Zuletzt war jetzt noch die Rede von einer Ausleihe für Abde Nur von Valencia, aber das ist wahrscheinlich auch nicht mal ansatzweise der erste Plan gewesen.
Gehen wir mal zu den Gunners, da haben wir ja auch den beliebtesten Blog, den deutschen Blog von dem FC Arsenal auf Twitter. Heute noch bei uns zu Gast, da freuen wir uns auch drauf. Jack Wilshere ist eine spannende Personalie und eine heiß diskutierte Personalie. Publikumsliebling, aber kommt nicht so wirklich zum Zug, ist ein Riesentalent. Da ist ja auch ordentlich Bewegung drin, ne?
Ja, richtig, da ging es auch hin und her heute. Ich denke mal, da wird German Gunners auch noch ein bisschen was dazu erzählen später und warum das Ganze auch passiert ist. Es hieß am Anfang noch, dass er in die Premier League wechseln wird, beziehungsweise natürlich nur ausgeliehen wird. Dann war die Rede, dass die AS Roma Favorit auf die Verpflichtung sei. Nun war jetzt über die BBC zu hören, dass Arsenal etwas verärgert über AS Rom ist, weil die Gunners sich noch vor ein paar Wochen um Manolas bemüht hatten. Und anscheinend waren die Londoner nicht wirklich mit der Verhandlungsweise der Römer zufrieden, sodass jetzt die Verhandlungen mit Rom gescheitert sind. Wilshere war sich anscheinend sogar schon einig mit Rom. So, und jetzt haben wir eben bei Sky gesehen, dass heute der medizinische Check bei Bournemouth ansteht. So wird Jack Wilshere nun zu Bournemouth wechseln, ausgeliehen werden. Für Arsenal und für Wilshere sicher eine gute Sache, weil, wie du es anfänglich erwähnt hast, Wilshere ist sehr verletzungsanfällig und kam deswegen in den letzten Jahren sehr selten zum Zug. Ich denke mal, über sein Potenzial müssen wir nicht reden. Wir wissen alle, dass es ein absoluter Topspieler ist und es ist ihm einfach zu wünschen, dass er jetzt endlich mal wieder zur vollen Fitness kommt und durch etwas Spielpraxis wird Arsene Wenger sicher hoffen, dass Wilshere zur nächsten Saison ein absoluter Stammspieler sein kann.
Ja, da haben wir ja schon fast mehr Gesprächsstoff oder interessanteren Gesprächsstoff, als es in der Bundesliga der Fall war, in diesen paar Minuten. Wir freuen uns da auf jeden Fall, denke ich, auf die kommenden Minuten. Ach, was sage ich Minuten schon? Stunden. Wir haben ja noch ein bisschen vor der Brust. Freue ich mich drauf, freust du dich bestimmt auch drauf. Wir werden uns noch öfters hören in Sachen internationaler Fußball, Englands Fußball. Ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit der Bundesliga-Rückblick, mit der kleinen Einleitung zum internationalen Fußball. Bis gleich, Chris.
Bis gleich.